Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Gerald Bayroth.
Juden sehen Juden anders als Christen Juden sehen. Der jüdische Blick, das ist unser Thema heute und zwar gleich zweimal. Das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg wird 25 Jahre alt und der Anspruch des Festivals ist, Jüdinnen und Juden jenseits der Klischees zu zeigen. Wir ziehen gleich Bilanz. Der jüdische Podcast Anti- und Semitisch spießt neuerdings Aktuelles und Zeitloses aus jüdischer Sicht auf. Eine Folge widmet sich zum Beispiel dem jüdischen Kitsch und der Anspruch der Macher, eine Art jüdischer Stammtisch zu sein, ein Gespräch zu führen, wie es zwei Juden tun, wenn sie sich im Alltag treffen, ohne sich permanent erklären zu müssen. In ein paar Minuten spreche ich mit einem der Podcaster und damit herzlich willkommen. Jetzt habe ich meine Frage an Sie. Wie viele Jüdinnen und Juden kennen Sie persönlich? Wenn Sie jetzt sagen, ich kenne ganz viele Juden oder ich bin selbst jüdisch, dann sind Sie wahrscheinlich die Ausnahme. Es gibt in Deutschland knapp 100.000 Mitglieder von jüdischen Gemeinden und selbst wenn man noch von weiteren 100.000 Jüdinnen und Juden ausgeht, die eben keine Mitglieder sind, dann kann nicht jeder in Deutschland so einfach einen Juden oder eine Jüdin persönlich kennen. Und so sind die Vorstellungen über Jüdinnen und Juden oft sehr vage. Wo es keinen persönlichen Kontakt gibt, da ist auch die Gefahr von Klischeevorstellungen sehr groß. Alle Juden tragen Schläfenlocken und sowas. Das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg will seit 25 Jahren Jüdinnen und Juden jenseits der Klischees zeigen. Wolfgang Martin Hammdorf hat es für uns besucht.
Du nimmst dieses Zeug, da musst du wissen, wie es wirkt.
Ja, ich weiß, wie es wirkt.
Na, erzähl mir.
Es macht schon Spaß.
Spaß macht das?
Ja.
Na gut, dann fange ich auch an.
Die Enkelin zieht an einem Joint. Die Großmutter ist interessiert. Frau Stern handelt von einer ungewöhnlichen alten Dame, resolut, herzlich und neugierig, die sich so ganz anders verhält, als man es von einer 90-jährigen Holocaust-Überlebenden erwartet.
Haben Sie mal an den Tod gedacht, junger Mann?
Nö, ich spüre das mehr, an einer Felswand hängen.
Ein Mensch muss abtreten, wenn er kann.
Der Film ist eine wunderbare Gratwanderung zwischen Fiktion und Dokumentation, bei der Regisseur Anatol Weber seine Hauptfigur mit Achuva Sommerfeld, einer überzeugenden und ausdrucksstarken Laienschauspielerin, besetzte. Frau Stern ist vital, kontaktfreudig, aber auch lebensmüde. Aber über den verstärkten Kontakt zu ihrer Enkelin und deren Freunden kehrt ihre Neugierde und ihre Lebenslust wieder zurück.
Ich finde das so cool, dass du da bist.
Ja, und ihr seid eine verrückte Bande.
Frau Stern ist eine Hommage an das Leben und eine erfrischende Darstellung einer jüdischen Familie in Berlin. Diesen ungewohnten Blick auf scheinbar Altbekanntes suchen die Programmgestalter seit 1995, erzählt Nicola Galina, Gründerin und Leiterin des jüdischen Filmfestivals.
Ich hoffe, dass wir wirklich sehr viel aufgebrochen haben, weil das ist ein Sinn des Festivals, dass man zum Beispiel auch zeigt, dass Israel wesentlich diverser, lebendiger und komplexer ist, als man vielleicht denkt. Es besteht nicht nur aus irgendwelchen verrückten Siedlern oder so, die sind eine Minderheit, aber es gibt viele andere Aspekte dort.
Auch dieses Jahr kommt mehr als die Hälfte des Programms aus Israel. Die Filme setzen sich auf sehr unterschiedliche Weise mit den Spannungen zwischen Juden und Palästinensern auseinander und mit dem Einfluss dieses Konfliktes auf familiäre Strukturen. Sie zeigen den ganz normalen Alltag etwa von drei jungen Araberinnen in Tel Aviv oder über eine jüdische Siedlung in der Westbank. Ein Dokumentarfilm setzt sich mit sexuellem Missbrauch von Kindern in einer orthodoxen Gemeinde auseinander. Ein Spielfilm erzählt, wie ein Polizist in Konflikt mit der Macht gerät. In einer Serie wird eine düstere Vision einer ganz neuen Zwei-Staaten-Lösung durchgespielt. Israel ist geteilt in einen säkularen Teil mit der Hauptstadt Tel Aviv und auf der anderen Seite der Mauer ein jüdisch-orthodoxer Staat in Jerusalem.
Ich finde, die machen hervorragende Filme. Es ist ein ganz kleines Land, die doppelte Bevölkerung von Berlin, aber die haben, glaube ich, 12 Filmschulen. Und Film spielt kulturell eine sehr große Rolle. Wir sind immer überwältigt wirklich von der Qualität der Filme und die Dokumentarfilme sind auch herausragend. Wir haben 2 Kurzfilmprogramme dieses Jahr, sind auch hinreißend. Und es ist eins von den wirklich führenden Filmländern, die es gibt.
Der Nahostkonflikt ist doch Thema nicht israelischer Filme.
Ich möchte mit Ihnen ein Orchester zusammenstellen. Junge Musiker aus Israel und Palästina.
Die sollen zusammen musizieren? Ist das Ihr Ernst?
Es wird Ihr Name sein, der Sie zusammenbringt. Für ein Konzert.
Die junge Managerin gibt dem alten Dirigenten ihre Visitenkarte. Sie weiß um seinen schwachen Punkt. Seine Eltern waren Kriegsverbrecher, KZ-Ärzte und wurden nach dem Krieg auf der Flucht in Südtirol erschossen.
Stiftung für effektiven Altruismus. Aha, sind das Sie?
In Südtirol starten demnächst neue Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina. Wir bestreiten das Rahmenprogramm. Die EU hat die Schirmherrschaft und uns beauftragt.
Ausgerechnet Südtirol. Politik. Da mische ich mich nicht ein.
Es ist Kultur. Das Konzert soll den Anstoß zur Gründung einer Musikschule in Westjordanland geben. Es wäre die erste.
Sind Sie so ein gut Mensch?
Meine Stiftung erbringt Hilfeleistung nach rationalen Kriterien, nicht nach emotionalen.
Ich spende fürs Rote Kreuz.
Ron? Crescendo, der Öffnungsfilm des Festivals, führt von Frankfurt über Tel Aviv und die Westbank nach Südtirol. Die deutsche Produktion unter der Regie des israelisch-deutschen Regisseurs Dror Sachavi erzählt von tiefen Vorurteilen und unüberwindlichen Hass zwischen israelischen und palästinensischen Jugendlichen. Der löst sich erst langsam, als sie sich unter Aufsicht des Dirigenten beschimpfen und ihre Vorurteile herausschreien dürfen.
Typical arrogant Israelian.
Murderer.
Die Rollen sind zu 30% mit professionellen Schauspielern besetzt, 70% sind Laien. Dadurch gewinnt der Film einen besonderen Realismus. Hauptdarsteller Peter Simonischek war besonders von der Gruppendynamik der jungen Israelis und Palästinenser während des Drehs fasziniert.
Das war so spannend, das war so schön, weil die haben ja schon längst ein Agreement getroffen untereinander, worüber man redet und worüber man nicht redet, ja? Und die haben sich so toll verstanden, die haben zusammen gesungen und die haben getanzt zusammen. Also da sind ja geniale junge Leute dabei gewesen, Musiker. Teilweise haben die schon bei Barenboim in diesem Orchester gespielt. Ja. Das war so aufregend.
Aufregend und ein Zeichen der Hoffnung.
Hinterher habe ich gedacht, Mensch, wenn die was zu sagen hätten. Die haben diesen ganzen Konflikt wirklich Oberkante, Unterlippe. Die haben die Schnauze voll, ja. Und zwar nicht nur vom Gegner, einfach dieser Stillstand geht den jungen Leuten dermaßen auf den Wecker.
Am Ende musizieren die Jugendlichen spontan noch einmal miteinander, schon getrennt durch die Glasscheibe des Abflugterminals. Persönlich ist man sich näher gekommen, ein politisches Happy End ist nicht zu erwarten. Immer wieder überrascht das Festival auch mit Beiträgen, die wenig bekannte Aspekte jüdischen Lebens beleuchten. Der amerikanische Dokumentarfilm The Last Resort erzählt über zwei Fotografen, die in den 50er Jahren die jüdische Community im damals noch beschaulichen Miami verewigten und der unterschwellig viel über das Altern und über Altwerden inmitten sozialer Umbrüche erzählt.
Da gibt es noch einen anderen Film, The Mambotniks, auch über Miami, Kuba, noch ein bisschen in eine frühere Zeit, verbunden mit Liebe zu einem bestimmten Tanz. Und ich finde diesen Blick auf Amerika, das eigentlich keiner kennt, ja besonders durch die Mambotniks, das war eine Tanzbewegung, das alle vereint hat. Zur Zeit der Rassentrennung war in diesen Clubs, wo Mamba getanzt worden sind, da tanzten, weiß nicht, weiße Leute, Hispanics, Schwarze, alle tanzen da durcheinander. Und es wird vergessen, dass es auch diese Seite vom USA gab. Es sind die vergessenen, wunderschönen Geschichten.
Mit diesen vergessenen Geschichten, neuen Perspektiven und überraschenden Plots hinterfragt das jüdische Filmfestival schon seit 25 Jahren alte Klischees, antisemitische Ressentiments und politische Stammtischparolen. Darin liegt für Nicola Galina auch seine didaktische Bedeutung.
Filmkultur kann immer, immer, immer versuchen, auf Leute Einfluss zu nehmen. Und Film ist ein wirklich sehr direktes Mittel. Deshalb finde ich Film ganz toll. Man kommt mit einem Film in Lebenswelten rein, wo man nie reinkommen würde. In Realitäten rein, die man sonst nie erleben würde. Wir haben auch ein Programm für Schulen. Wir haben auch dieses Jahr wieder Schulvorstellungen. Und da würde ich mir etwas mehr Unterstützung von offizieller Seite wünschen für dieses Programm. Weil ich finde, in den Schulen kann man noch viel erreichen.
Judentum jenseits der Klischees und Stereotype zu zeigen, das versucht das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg seit 25 Jahren. Wolfgang Martin Hamdorf war für uns dabei. Im englischsprachigen Raum gibt es sie schon länger und jetzt gibt es auch in Deutschland einen jüdischen Podcast. Der Podcast heißt Anti und Semitisch. Die beiden Blogger Juna Grossmann und Chaim Guski unterhalten sich. Die beiden stehen auch für verschiedene Regionen in Deutschland. Juna Grossmann lebt in Berlin, in der Metropole, wo es eine große jüdische Gemeinde gibt, eine vergleichsweise große jüdische Gemeinde. Und Chaim Guski lebt in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Da gibt es auch jüdische Gemeinden, aber kleinere. Chaim Guski schreibt auf Talmud.de und in der Jüdischen Allgemeinen erklärt er auch die Feinheiten der jüdischen Religion. Ich habe ihn vor der Sendung in Dortmund erreicht und ihn gefragt, Herr Guski, was macht eigentlich einen Podcast zu einem jüdischen Podcast?
Ein Podcast wird dann jüdisch, wenn sich zwei oder drei oder vier oder mehr jüdische Leute über, ich sag mal, das Judentum insgesamt austauschen. Das heißt nicht nur über Religion, sondern über alle Aspekte jüdischen Lebens, die sie interessant finden.
Das fällt ja in Ihrem Podcast auf, dass Religion eine gar nicht so große Rolle spielt.
Ja, das ist nämlich der Unterschied zu den Podcasts, die von den Radiosendern angeboten werden. Denn es gibt ja in den deutschsprachigen Radiosendern, habe ich gelernt, das heißt Verkündigungsprogramme. Da geht es um jüdische Religion. Das ist einmal die Woche 5 bis 10 Minuten. Es gibt auch, glaube ich, längere Formate. Ja, aber wie gesagt, die beschäftigen sich in erster Linie ausschließlich mit Religion. Der Podcast soll ein Zusatzangebot sein, dass sich nicht nur mit Religion beschäftigt, sondern auch mit gesellschaftlichen Fragen, die einen so als jüdischen Menschen beschäftigen könnten.
Was sind das für Fragen?
Das kann losgehen bei Literatur, das kann weitergehen über Alltagsleben, über Probleme, die man hat oder ich sag mal, wenn man was Witziges erlebt hat oder wenn man aus dem Ausland gehört hat, dass eine Bewegung aufkommt, die irgendwie bemerkenswert ist, dann kann man sich darüber unterhalten. Oder was passiert in den Gemeinden, nicht nur im Gottesdienst oder bei den Gebeten, sondern allgemein, was tut sich?
Wir hören mal rein in Ihren Podcast, wie er anfängt. Anti- und semitisch geht so los.
Oh, mach das aus, bitte.
Da sind wir wieder.
Also falls irgendjemand Zweifel hatte bislang, Herr Guski, Sie mögen keinen Klezmer und Sie erwähnen dann bei jeder Folge auch immer wieder eine Reihe jüdischer Begriffe, die Nicht-Juden angeblich hören wollen, sowas wie Chutzpe und Mischpoche. Wovon wollen Sie sich da abgrenzen?
Ja, das ist natürlich die Eingangsprovokation, die wir ganz bewusst dahingesetzt haben, weil wir natürlich wissen, dass, ich sag mal, die Erwartungshaltung, die es gibt, ich will das nicht verallgemeinern, aber es gibt in der nicht-jüdischen Gesellschaft natürlich eine Erwartungshaltung einem jüdischen Podcast gegenüber und die wollen wir erstmal brechen. Wir haben gesagt, wir wollen Erwartungen erstmal enttäuschen und damit klar machen, dass das keine Sache ist, die über Bande gespielt wird. Das heißt, wir gehen nicht über die nicht-jüdische Gesellschaft und unterhalten uns mit Juden, sondern das geht 1:1. Das ist eine 1:1-Kommunikation.
Das heißt, Sie machen das für Juden?
Genau. Die primäre Zielgruppe sind jüdische Leute. Die sekundäre Zielgruppe sind natürlich nicht-jüdische Leute. Die sind auch eingeladen, das zu hören. Aber sie werden von uns nicht speziell abgeholt. Das heißt, bestimmte Begriffe, von denen wir voraussetzen, dass sie einfach gewusst werden, werden nicht nochmal erklärt.
Ist mir auch aufgefallen, die müssen verdammt oft an manchen Stellen Wikipedia konsultieren. Also sowas wie Tisha B'Av, Kinot, das wird alles so vorausgesetzt. Muss man verdammt oft stoppen als Nicht-Jude, oder?
Ja, vielleicht steigert das auch einen gewissen Lerneffekt, dass nicht alles auserklärt wird. Für die jüdischen Zuhörer macht es das ein bisschen flüssiger, als würden wir jedes Mal pausieren und dann nochmal erklären, um was es sich handelt. Ich glaube, das würde den Redefluss auch maximal behindern und es geht eher darum, dass wir einen flüssigen Austausch haben. In der letzten Folge war es ein Talit, da habe ich dran gedacht, wenn wir erst nochmal erklären müssten, was ein Talit ist, dann würde es ein wenig schwierig werden.
Sie werden es mir nachsehen, wenn ich es jetzt erkläre. Das ist ein jüdisches Gebetstuch.
Ja, kann man so sagen.
Kann man so sagen. Was ist das für eine Phobie gegen das Erklären?
Aber es ist gar keine Phobie gegen das Erklären. Es ist eher so, dass man ich verallgemeinere mal, als jüdischer Blogger ist man gewohnt, dass man natürlich auf eine jüdische Zielgruppe zugeht und auf eine nicht-jüdische Zielgruppe. Und ich höre immer wieder von jüdischen Gesprächspartnern, dass es schwierig ist, wenn man im Gespräch immer wieder sich und Dinge erklären muss. Und dass es einfacher ist, wenn man untereinander spricht, ich sag mal untereinander, dass das Gespräch einfach fließt, wie ich gerade gesagt habe.
Darum also mehr so ein Gespräch wie ein Stammtisch unter Gleichgesinnten.
Ja, ich glaube, Stammtisch wäre genau die richtige Bezeichnung für den Podcast. Wenn es die Bezeichnung Podcast auf Englisch nicht gäbe, könnte man, glaube ich, sagen, das ist ein elektronischer Stammtisch. Das passt schon ganz gut.
Sie selbst leben in Gelsenkirchen. Wie häufig haben Sie nicht elektronische Stammtische mit anderen Jüdinnen und Juden? Wie häufig ist diese Begegnung? Ist man da, ist das selten in Deutschland, dass man sich trifft?
Man trifft sich, glaube ich, wenn man sein soziales Netzwerk, also sein offline-soziales Netzwerk aufgebaut hat, so oft es geht, denke ich. Also es gibt ja auch die Gemeindehäuser in den kleineren und den größeren Gemeinden, zu denen man gehen kann. Es gibt die Kontakte zu den Leuten, die dort nicht hingehen, natürlich, die pflegt man. Aber es gibt im Moment hier im Ruhrgebiet, glaube ich, keinen speziellen Stammtisch. Dazu sind, glaube ich, auch die Interessen zu sehr verschieden.
Die Mehrheitsgesellschaft ist häufig Thema in Ihrem Podcast, obwohl Sie natürlich sagen, es ist von Jüdinnen und Juden für Juden gemacht. Was sind die Wünsche an die Mehrheitsgesellschaft?
Ich glaube, im Augenblick, und da kann ich nur für mich sprechen, vielleicht auch ein bisschen für Juna mit, ist, glaube ich, einfach, dass man auf ein bisschen Empathie setzt und dass man hofft, dass einem zugehört wird. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Ich glaube, mehr erwartet man erstmal nicht. Und dass natürlich das, was die Gegenseite gehört hat und vielleicht auch verstanden hat, dann auch nochmal in Aktion umsetzt.
Ein bisschen Empathie, das heißt in der gegenwärtigen Antisemitismus-Debatte, dass es der Mehrheitsgesellschaft weniger egal ist, oder was meinen Sie?
Ich weiß nicht, also ich will das nicht verallgemeinern, aber ich glaube oft, dass es egal ist und es wird oft klein geredet. Also wenn man über Erlebnisse berichtet, wird ja häufig gesagt, ach, das glaube ich nicht oder das hast du falsch verstanden. Selbst jetzt bei der letzten Debatte über ein Cover des Spiegel hat die Redaktion beschlossen, dass es kein antisemitisches Cover ist, obwohl viele Jüdinnen und Juden das so verstanden haben. Und das meine ich. Es gibt dieses geflügelte Wort oder diesen Karlauer von dem Mann, der zum Psychologen geht und sagt, niemand nimmt mich ernst. Und der Psychologe sagt, ach, das glaube ich nicht.
In der neuesten Folge Ihres Podcasts geht es um jüdischen Kitsch, um jüdische Äquivalente zu Christbaumkugeln, Osterhasen und Ähnlichem. Haben denn Europas Juden zu wenig Kitschartikel?
Ich denke ja. Also Kitsch ist ja ein Zeichen der Normalität und dass man ganz, ganz normal seine Religion und sein Brauchtum leben kann. Und das sollte man eigentlich überall einkaufen können, geht aber nicht.
Erhöhter Kitschbedarf bei Jüdinnen und Juden in Europa, darum geht es in der neuesten Folge des Podcasts Anti und Semitisch. Ich habe mich mit einem der Macher unterhalten, mit dem Blogger Chaim Guski aus Gelsenkirchen.